Ellen, was war für dich die Nacht auf der Polarstern, die dir am stärksten in Erinnerung geblieben ist?
Es waren viele interessante Nächte, aber das, was ich sofort im Kopf habe, ist, dass auf einmal der komplette Alarm losging und alles in Alarmbereitschaft war, weil direkt ein Eisbär bei uns vor dem Schiff stand und erstens einmal alle gucken wollten und auch alle in Sicherheit gebracht werden mussten.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Und heute mit Ellen Oldenburg. Ellen, herzlich willkommen.
Danke, freut mich da zu sein.
Und natürlich auch wieder herzlich willkommen, Christine.
Ja, hallo, ich beiden.
Heute eine besondere Folge hier bei uns bei Überschlafen. Wir sprechen über extremes Schlafen. Und da, wo Ellen über Wochen geschlafen hat, da war es sehr extrem. Ellen wird uns heute davon berichten. Ellen Oldenburg ist Arktisforscherin. Sie war nämlich auf der Polarstern unterwegs. Das ist ein deutsches Forschungsschiff, das schon seit Beginn der 80er Jahre für Expeditionen genutzt wird. Und da, wo Ellen gearbeitet und natürlich eben auch geschlafen hat, da war es sehr kalt und niemals dunkel. Und darüber wirst du uns heute erzählen.
Genau.
Wie immer heute hier mit spannenden Studien und Hintergründen zum Schlaf, Dr. Christine Blume von der Uni Basel.
Ja, heute mit Informationen dazu, was dauerhafte Helligkeit, wie du sie ja im arktischen Sommer erlebt hast, mit unserer inneren Uhr und im Schlaf so macht.
Und ich bin Ilka Knigge, ich bin Autorin und Moderatorin dieses Podcasts und Wissenschaftsjournalistin. Wir sprechen hier bei Überschlafen ja jede Woche über ein neues Schlafthema. Und wenn ihr Fragen habt oder vielleicht Themenvorschläge, vielleicht fällt euch ja auch eine Person ein, die auch sehr extrem schläft und ihr wollt uns die mal vorschlagen, dann könnt ihr das machen unter überschlafen@deutschlandfunknova.de. Aber jetzt zu dir, Ellen. Erzähl uns doch erstmal, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du auf die Polarstern gehst und dort in der Arktis forschst.
Also eigentlich hatte ich mein komplettes Doktorprojekt war darauf ausgerichtet über die Mosaik-Expedition. Also das war diese Expedition, wo die Polarstern über ein Jahr lang in der Arktis eingefroren war und da dann immer wieder Proben genommen wurden. Mhm. Und diese Proben habe ich dann bekommen und sollte die dann eigentlich analysieren. Dann kam Corona, weswegen es auch schwierig wurde, die Proben alle zu bekommen, alles zu analysieren und so weiter und so fort. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo gesagt wurde, okay, du guckst dir jetzt nur theoretisch die Proben an, guck dir jetzt doch mal wirklich an, wie das abläuft. Mhm. Und komm auf dieses Schiff und ich war auch erstmal baff, weil, wie gesagt, ich erstmal am Computer gesessen habe und eigentlich mir nur die Daten angeguckt habe. Mhm. Und dann wurde mir halt gesagt, ja, guck dir das an, guck dir an, wie die Proben genommen werden und wie zum Beispiel auch Lücken in den Daten entstehen können oder woran es liegt, dass die Daten so hintereinander genommen werden.
Und wie hast du reagiert? Hast du gesagt, ja, auf jeden Fall oder warst du ein bisschen zögerlich?
Also erstmal habe ich wirklich baff da gesessen und gar nichts gesagt und mein Doktorvater war sofort, ja, sie geht. Auf jeden Fall, lass dir sowas nicht
entgehen. Ist schon entschieden.
Und nein, aber einfach, weil ich im ersten Moment halt wirklich geschockt war und gedacht habe, okay, das habe ich mir gar nicht vorgestellt, aber ich bin auf jeden Fall, habe mich gefreut und ja, war ein Erlebnis.
Beschreib uns doch mal, wie so ein ganz normaler Tag auf der Polarstern für dich ausgesehen hat. Du lachst schon bei normal, gab es keinen normal.
Doch, es gibt einen normalen Tag, aber also erstens, normaler Tag heißt, man kann ungefähr 12 bis 24 Stunden im Voraus planen. Das liegt immer daran, wie sind die Wetterbedingungen, was genau muss und soll gemacht werden laut Forschungsplan und was ist auch das Ziel der Expedition. Also in unserem Fall war es zum Beispiel, wie wir vom offenen Meer ins Schmelzwasser in wirklich das Packeis kommen und wie sich dort die Organismen verändern. Mhm. Und je nachdem musst du mal auch gucken, welche Wetterbedingungen haben, wie kommen wir durchs Eis, wie können wir verschiedene Geräte benutzen, ins Wasser lassen und so weiter. Und deswegen haben wir generell nur einen Tagesablauf von 12 bis 24 Stunden. Und ja, man richtet sich halt nach den Aufgaben, die zu machen sind oder versucht, das ganze Forschungsprogramm irgendwie unterzubekommen. Aber sonst, um sich wirklich eine Orientierung zu schaffen, über den Tag ist wirklich, dass man sich auch so doof, wie es klingt, an den Essenszeiten orientiert.
Mhm. Mhm. Du sagst schon gerade Orientierung. Kannst du mal erzählen, warum das so schwierig war? Also die urzeitliche Orientierung meinst du wahrscheinlich?
Genau, also man hatte am Anfang eigentlich noch einen guten Einstieg, weil wir ja erstmal hoch gefahren sind. Das heißt, die Tage wurden langsam länger für uns. Also wir hatten so 3-4 Tage, wo wir tatsächlich noch einen Sonnenuntergang hatten. Mhm. Und je länger es einfach wirklich hell wurde, ist man erstens, man vergisst die Zeit unfassbar schnell. Also man steht an Bord und arbeitet und auf einmal sagt zu jemandem zu einem gute Nacht oder der nächste sagt, okay, hä, wieso, wir haben morgen, weil man auch unterschiedlich schläft, weil unterschiedlich die verschiedenen Bereiche sind und somit hat man also sich dann dran orientiert. Genau, die Crew hat Schichtdienst, immer in 4-Stunden-Takt, 4 Stunden arbeiten, 4 Stunden schlafen, 4 Stunden arbeiten.
Oh, krass.
Und ja, und wir haben halt quasi, wir machen unsere Arbeit und danach gucken wir, dass wir wirklich unsere Schlafzeiten einhalten. Das ist auch was sehr wichtig ist, was darauf geachtet wird, dass man nicht vergisst zu schlafen irgendwann, weil es ist aufregend, man kann unglaublich viel sehen und man hat die ganze Forschungsarbeit, die zu machen ist. Und das sind einfach Sachen, da steht man halt manchmal und dann orientiert man sich wirklich daran, okay, jetzt gibt's Mittagessen, ich muss jetzt auch was essen, damit ich weiß, wir haben jetzt Mittag, wir haben jetzt Abend und jetzt gehe ich schlafen oder ich lasse das Frühstück wegfallen und dann ist mein Mittag mein Morgen quasi. Mhm. Aber man orientiert sich halt an diesem Zyklus.
Sag mal kurz, da war deutsche Zeit auf dem Schiff, richtig?
Auf dem Schiff ist dauerhaft deutsche Zeit, damit wir uns immer daran orientieren können und nicht nachher jemand Proben nimmt auf irgendeiner anderen Zeitzone und wir dann nicht diese Proben irgendwie kombinieren können. Denn es sind ja verschiedene Forschungsteams da und jeder macht quasi was anderes. Jeder guckt sich nachher dann seine Daten an und wenn man das nachher kombinieren möchte, um eine größere Frage zu beantworten, wäre es gut, wenn jeder dieselbe Zeit hat.
Ellen, sag mal kurz, damit alle das einmal mitbekommen haben, was war dein Forschungsziel auf dem Schiff? Ich meine, wir reden jetzt viel über deinen Schlaf, aber was war sozusagen das, was du dort herausfinden wolltest?
Also wir haben uns quasi, wir sind so der Bereich Mikroorganismen. Also wir gucken uns die Bakterien, die Eukaryoten oder noch kleiner die Phagen an und gucken uns quasi an, okay, wie verändern die sich in den verschiedenen Bereichen bei verschiedenen Strömungen? Wenn wir im atlantischen Wasser sind, wenn wir im Schmelzwasser sind, wenn wir im Packeis sind, wie verändern sich meine Organismen? Wen haben wir da? Wer beeinflusst wen? Und wie können die interagieren? Weil die bieten ja wiederum die Grundlage für größere Organismen, für Zooplankton und sind quasi der Anfang des gesamten Foodwebs und gucken sich dann an, wenn diese sich verändern oder welche wegfallen, welche problematischen oder guten Eigenschaften kann dies haben, wenn wir mehr davon, weniger davon, welche Communities haben wir?
Mhm. Christine, lass uns mal zum Schlaf übergehen und zu deinem Expertinnenwissen. Ellen hat eben schon ziemlich viele Stichworte gebracht, die für uns interessant sind. Vielleicht fangen wir mal mit der Struktur an. Warum ist die wichtig für uns, für unseren Schlaf?
Ja, Ellen, du hast es schon gesagt, dass es ganz leicht passiert, dass man die Orientierung verliert. Denn Licht, Tageslicht, also der natürliche Hell-Dunkel-Rhythmus, den wir zumindest in den Breitengraden haben, in denen wir die meisten Menschen weltweit auch leben, der verleiht nicht nur uns, sondern eben auch unserer inneren Uhr Orientierung. Ist der stärkste Taktgeber, den wir haben. Und du hast gesagt, auch Essen war für dich ein wichtiger Taktgeber. Weiß man auch aus der Forschung, ist ein wichtiger Taktgeber, ist weniger wichtig als Tageslicht. Aber natürlich in solchen Situationen, wie du sie erlebt hast, wo es keinen Hell-Dunkel-Rhythmus mehr gibt, weil bei dir war es konstante Helligkeit oder aber auch konstante Dunkelheit, das gibt es ja da auch, herrscht, da rücken dann eben andere Taktgeber in den Vordergrund. Und es ist auch wirklich, es gibt eine Studie, die hat das auch untersucht und da war zum Beispiel eine Situation, die haben die Forschenden, die auf, glaube ich, einer Forschungsstation waren, zweimal untersucht und einmal dürften die zum Beispiel relativ lang abends auch noch die Forschungsstation verlassen und auch für soziale Aktivitäten gab es nicht so einen richtigen Zeitplan, bis wann man das machen durfte. Und dann plötzlich wurde das geändert und dann waren die Regeln viel strenger. Und damit war auch der Schlaf besser. Also es ist wirklich, dass diese Verhaltensregeln, diese Rhythmen, die man dann für sich sucht oder findet und etabliert, dann enorm wichtig werden, wenn eben der Taktgeber Licht fehlt.
Was hast du dann so gegessen, Ellen? Hattest du so dein festes Essen, was so, das ist jetzt Frühstück, also was weiß ich, ein Müsli und dann mittags was Warmes, abends, keine Ahnung, Brot oder Salat oder also, dass du es einfach auch dem Körper sagst, das passiert nur morgens?
Also was ich tatsächlich sagen muss, ist, wir haben eine wahnsinnig tolle Küche auf diesem Schiff. Also man hat hervorragend auf diesem Schiff gegessen und es war wirklich, dass da eingehalten wurde. Man konnte sich ein tolles Frühstück, haben die für einen gemacht. Also man konnte sich normales Brot machen oder sonst irgendwas. Mhm. Und die haben einem Spiegelei gemacht. Dann gab es da tatsächlich mittags und abends etwas Warmes, damit man quasi skippen kann und sagen kann, okay, das ist jetzt jeweils mein Mittagessen zum Beispiel. Und es war immer ein Kühlschrank da, wenn abends oder man nachts arbeiten musste, dass man sich ein Brot machen kann oder ein Brötchen machen kann, damit man da Zeit hat, falls man es irgendwie nicht geschafft hat, zu den Essenszeiten vorbeizukommen.
Ja. Und hast du das Gefühl, das ist dir leicht gefallen, dann auch diese Zeiten einzuhalten oder musstest du dir das eher so ein bisschen reinzwängen auch mal?
tatsächlich ist es so, dass man sich nachher wirklich danach orientiert und sagt, oh, langsam ist, aber müsste jetzt Mittag sein. Nein, also es ist wirklich so, dass man sich da stark nach orientiert. Und ich hatte auch, also wie ich sonst geschlafen habe, einen völlig anderen Rhythmus da drin. Und es hat sich wirklich daran orientiert. Ich bin immer stückchenweise, habe ich mich nach diesen Essenszeiten, die dann alle paar Stunden waren, auch dazwischen dann geschlafen und bin halt wirklich genau darin verfallen, dass ich mich daran orientiert habe und wusste, okay, jetzt sind wir da, jetzt sind wir wieder hier, weil ohne das hätte ich, glaube ich, wirklich komplett verloren. Okay, 3 Uhr nachts war für mich morgens, mittags, das hatte überhaupt gar keine Bedeutung dann, die Zeit.
Das klingt irgendwie sehr anstrengend, auch anstrengend für den Schlaf. Wie hast du denn deinen Schlaf erlebt? Hast du gut geschlafen oder hattest du da nachher auch Schwierigkeiten?
Anfangs war es eine wirkliche Umstellung, weil man muss sich an die Geräusche gewöhnen, man muss sich daran gewöhnen, dass es immer heller wird, man muss sich an die Umgebung gewöhnen. Aber dann war es wirklich so, dass ich, wo nur noch Sonne war, einen anderen Rhythmus hatte, dass ich wirklich auch diese 4 Stunden geschlafen habe, wieder aufgewacht bin, dann fit war, arbeiten konnte und danach auch wieder geschlafen habe und auch automatisch wach geworden bin. Also, dass ich das Gefühl hatte, so lange möchte ich jetzt gar nicht schlafen, sondern ich habe mir den schon früher geholt, aber ich habe quasi mehrmals geschlafen, aber kürzer.
Und hattest du aber trotzdem das Gefühl, du warst dann so unterm Strich auch ausgeruht und leistungsfähig?
Das hing auch vom Arbeitsprogramm ab, was man an dem Tag hatte. Aber wenn man ein normales Tagespensum hatte, hatte ich auch das Gefühl, dass ich dann ausgeruht bin und mit meinem eigenen Rhythmus, den ich dann hatte, wirklich entspannt war. Aber wenn es halt viel zu tun war und ich dann halt diese paar Stunden, die ich dann eigentlich gebraucht hätte, nicht hatte, war es natürlich dann wieder schwieriger, da reinzukommen.
Christine, sag uns doch mal was zu diesem Phasenschlaf. Das ist ja total interessant, dass sich bei Ellen da so automatisch so ein Rhythmus eingestellt hat. Und wo ich gerade auch dachte, davon träumt man doch eigentlich, dass man einfach so von selber aufwacht und sich auch ausgeruht fühlt. Das haben viele von uns selbst in ihrem normalen Alltag nicht, wo sie vielleicht die Gelegenheit haben, ich sag mal 7 Stunden oder so zu schlafen. Und trotzdem ist der Wecker so ein Störfaktor und man fühlt sich nicht ausgeschlafen. Vielleicht kannst du diese 2 Phasen mal so ein bisschen einordnen.
Ja, ich glaube, was da natürlich relevant ist, ist einerseits, ihr hattet diesen Arbeitsrhythmus, das war ja vorgegeben. Man weiß jetzt natürlich nicht so recht, wie sich das gestaltet hätte, wenn ihr zum Beispiel 8 Stunden Schichten gehabt hättet. Und allgemein muss man auch sagen, in der Wissenschaft ist die dauerhafte Helligkeit deutlich schlechter untersucht als dauerhafte Dunkelheit. Es gibt aber zum Beispiel eine Studie, das war so in den 90er Jahren aus den USA, und da wurde untersucht, wie sich eine sehr lange Dunkelperiode, so wie man sie vielleicht auch in nördlichen Breitengraden, nicht gerade nördlich des Polarkreises, aber nördlichen Breitengraden im Winter erlebt. Und was man da gesehen hat, war, dass die Probandinnen und Probanden in so ein 2-phasiges Schlafmuster fielen. Das war jetzt vielleicht nicht 4 Stunden wach, 4 Stunden Schlaf, sondern eher so, ja, man hat mal irgendwie so eine erste Nachtschlafphase, irgendwie am Abend geht halt früher ins Bett, schläft ein bisschen, vielleicht 3-4 Stunden, ist vielleicht 1 Stunde wach und schläft dann nochmal für eine 2. Phase. Da muss man aber auch sagen, können wir vielleicht auch nachher noch ein bisschen drüber sprechen, da spielen natürlich auch soziale Faktoren eine total große Rolle. Also einerseits war eben in diesem Experiment die Dunkelphase sehr, sehr lang, aber es war auch so, dass die Probandinnen und Probanden, denen wurde dann gesagt, ja, wenn es dunkel wird, dann musst du jetzt ins Bett gehen. Und du darfst keinen Podcast hören, du darfst nicht Radio hören, du musst dich ins Bett legen. Ja, und ich meine, es ist halt dann total langweilig. Also was macht man dann?
Schläft man aus Langeweile.
Ja, genau. Insofern kann man jetzt nicht unbedingt von so einer Studie auf das generalisieren, was du erlebt hast. Ich denke, in so einer extremen Umgebung, und das muss man einfach verstehen, also eine Umgebung, in der es keinen klaren Hell-Dunkel-Rhythmus mehr gibt, das ist eine Riesenherausforderung für unseren Körper, für die innere Uhr, die ja nicht nur den Schlaf steuert, sondern auch ganz, ganz viele andere Prozesse im Körper. Ja. Das ist eine Umgebung, in der wir einfach nicht besonders gut funktionieren können oder die eine riesen Herausforderung ist für unseren Körper. Und da denke ich, wenn sich dann so ein Schlafmuster einstellt, und da fließen ja sicher auch Erfahrungswerte der Menschen ein, die da schon lange mit dran beteiligt sind, und man schafft es, dass man trotzdem eben mit so einem 4-Stunden-Rhythmus ausgeruht ist, dann ist das schon eine ganz schöne Leistung.
Mhm. Christine, eine Sache, die mir sofort eben in den Kopf geschossen ist, ist, wir haben ja schon öfter mal über den Historiker Roger E. Kirk gesprochen und das, was er über den Schlaf in früheren präindustriellen Zeiten sagt, nämlich, dass es damals auch, so vermutet er anhand von Unterlagen von damals, die er ausgewertet hat, einen Zwei-Phasen-Schlaf gab. Mhm. Und er spricht da auch so von einem ersten Schlaf, so am Anfang des Abends, dann nochmal einer Wachzeit in der Nacht und auch noch einer zweiten Schlafphase. Und was da manchmal so ein bisschen mit behauptet wird, sage ich jetzt einfach mal, ist, das sei der natürliche Schlafrhythmus. Könnte man ja jetzt von dem, was Ellen erzählt, auch sagen, aha, der Körper ist in einer ungewohnten Lage und stellt dann sowas ein. Was würdest du dazu sagen?
Also ich glaube, wie gesagt, wie du Ellen erzählt hast, man darf das nicht vergessen, dass da ja auch eben soziale Faktoren oder dieses Schichtsystem einfach eine große Rolle spielt. Mhm. Und ich finde diesen Begriff natürlich einfach schwierig. Möglicherweise, das sieht man in Studien jetzt nicht unbedingt so, möglicherweise kann sich unter sehr langen Helligkeitsperioden oder wie wir aus den Experimenten da in den USA gesehen haben, unter einer sehr langen Dunkelperiode sowas entwickeln. Das heißt aber nicht, dass das jetzt zum Beispiel auch hier in Köln, wo wir gerade zusammensitzen, dass sich das da auch entwickeln würde oder dass das irgendwie natürlicher wäre, sondern ich glaube, was, und das fasziniert mich auch immer wieder, was das eigentlich zeigt, ist, dass unser Schlaf durchaus sehr flexibel ist und der Körper in vielen Fällen, manchmal mit Abstrichen bei der Schlafqualität, aber in vielen Fällen Wege finden wird, auch mit so einer Situation umzugehen.
Mhm.
Aber was man eben auch sagen muss, also das zeigen die Studien, es gibt sogar einen Begriff, man nennt das Polarinsomnie, also Ein- und oder Durchschlafstörungen, die im Zusammenhang eben mit diesen extremen Photoperioden, nennen wir das, also in extreme Dunkelheit oder Helligkeit, in Zusammenhang damit eben auftreten.
Und also eine Schlaflosigkeit im Zusammenhang mit dem Ort, ja, das ist eigentlich echt ein schönes Wort, Polarinsomnie.
Genau, und das ist schon, das ist im Winter, wenn man die Studien anschaut, stärker ausgeprägt als im Sommer. Also dauerhafte Dunkelheit wirkt sich stärker aus als dauerhafte Helligkeit. Aber es ist ein Begriff, den es gibt und viele Menschen erleben eben unter solchen extremen Bedingungen dann auch, dass der Schlaf sich nicht nur verändert, sondern schlechter wird.
Ellen, lass uns mal darüber sprechen, wie das für euch alle so gemeinsam war. Du hast eben gesagt, ihr hattet unterschiedliche Rhythmen. Also das heißt, du konntest dich auch nicht mit der Gruppe zusammen auf jetzt ist Morgen, jetzt ist Abend einstellen, sondern alle hatten auch noch so einen Durcheinander-Rhythmus. Habe ich das eben richtig verstanden?
Ja, also man hat ja sein Forschungsprogramm und das, was man gemacht haben möchte, möchte man ja auch irgendwie schaffen. Das heißt, man hat dann auf dem Schiff nochmal Kleingruppen, die untereinander arbeiten in einer Form. Und das heißt, wir waren so von meiner Gruppe 5, 6 Leute und die konnten sich ungefähr auf denselben Rhythmus einstellen, weil da mussten dann Biostationen gemacht werden und hängt dann nochmal 8 Stunden Filtern dran, die dann gemacht werden und danach kann man sich dann also man sieht nachher dieselben Leute für sich beim Frühstück und andere dann wieder arbeiten. Natürlich, irgendwie gleicht sich das wieder an, wenn andere Stationen gemacht werden, wo dann andere Daten genommen werden, wo andere Fragestellungen bearbeitet werden, dass dann andere größere Gruppen zusammenkommen. Aber an sich deswegen diese 12, 24 Stunden, die man wirklich nur einen Plan hat von dem Tag, weil es vom Wetter anhängt und irgendwie auch davon, was genau bearbeitet werden soll und wo wir liegen.
Okay, das heißt, es war eigentlich immer Trubel irgendwie auf dem Schiff auch, ne? Ist ja wahrscheinlich auch was, wo du irgendwo mit umgehen musstest. Wie sah deine Umgebung da aus? Hattest du eine Kajüte für dich? Hast du das geteilt? Wie hast du da geschlafen? In was für einem Zimmer?
Man hat immer Zweierkajüten.
Mhm.
Das ist immer mit so Doppelbetten übereinander.
Mhm.
Und dann hat man da noch einen kleinen Tisch und eine Bank drin und einen Minischrank. Also vorher habe ich mich gefragt, wie ich all die Sachen für 8 Wochen da reinbekommen soll. Aber es ist tatsächlich so, dass man wirklich die Sachen gut unterbringen kann. Und man ist ja meistens auch in seinen Arbeitsklamotten. Und ja, also das sind ganz kleine Kajüten, die man sich immer mit 2 Leuten teilt. Und ja, das ist eigentlich komfortabler, als womit ich gerechnet hätte.
Mhm. Hattest du den Eindruck, dass so ein bisschen Mangel an Privatsphäre war oder so? Ich stelle mir das auch irgendwie ein bisschen anstrengend vor, wenn man immer mit einer anderen Person zusammen ist.
Ja, aber die haben ja auch ein anderes Programm. Also okay. Manchmal ist es wirklich so, dass die Leute dann arbeiten, während man selber schläft und andersrum. Und dieses Schiff ist groß. Also man hat immer Rückzugsmöglichkeiten und man kann auch immer sagen, so, ich brauche jetzt Zeit für mich. Ich möchte jetzt mal meine Ruhe haben. Ich habe jetzt gerade mal kurz kein Programm und einfach mal runterfahren. Also das ist auch, dass da jeder drauf Rücksicht nimmt, dass es halt jedem auch emotional gut geht quasi. Denn es ist ja auch wichtig, es wird viel gearbeitet da, man muss viele Sachen machen, man muss darauf achten, dass man gut schläft, sich vernünftig, dass man vernünftige Interaktion hat, aber dass man auch mal Zeit für sich hat.
Ja. Wie war das mit der Helligkeit? Wie bist du damit umgegangen, wenn du ins Bett gegangen bist? Hattest du eine Schlafmaske dabei? Konntest du ein Rollo runterlassen? Wie hast du dir da geholfen?
Ich bin tatsächlich ein Mensch, der eigentlich in kompletter Dunkelheit schläft.
Oh, das ist natürlich dann umso härter.
Würde die Schlafforscherin jetzt auch empfehlen, in der Dunkelheit zu schlafen.
Man hat da tatsächlich so ein Rollo vor seinem Kabinenfenster. Mhm. Es ist trotzdem hell, es wird dunkler. Man hat auch quasi vor seinem Bett, diesem Doppelbett, nochmal so ein Vorhang, den man dann nochmal zuziehen kann.
Ah, so wie in so einem Hostelzimmer.
Genau. Und dann habe ich dann nochmal eine Schlafmaske gehabt, weil ich völlige Dunkelheit haben wollte. Wobei ich tatsächlich bei den ersten Nächten das überhaupt nicht konnte, weil ich erstmal noch alles sehen wollte und alles mitbekommen wollte. Und dann war es für mich aber auch wichtig, die komplette Dunkelheit zu haben, damit ich runterfahren konnte, weil ich hatte auch das Gefühl, dass sobald ich an Deck war und Sonne gesehen habe, war ich extrem schnell wach. Also ich hatte auch, wenn ich vorher gedacht habe, so, ich bin jetzt müde und ich will jetzt eigentlich gar nicht so aufstehen und stand dann an Deck und habe die Sachen gemacht. Ja, es war auch körperliche Arbeit, aber dadurch, dass ich die Sonne hatte, hat mir das wirklich geholfen, dass ich das Gefühl hatte, es ist immer 12 Uhr mittags.
Ja, und jetzt haben wir gerade über diese zwei Phasen gesprochen und ich glaube, das ist natürlich was, dieses Tageslicht, dieses helle Licht, das pusht dich in dem Moment so stark, dass man dann auch vielleicht leichter in so ein Zwei-Phasen-Schlaf, oder also war ja nicht so richtig Zwei-Phasen-Schlaf, eben kürzere Schlafphasen und kürzere Wachphasen dazwischen, aber dass man da eben viel leichter reinkommt, weil eben dieses Tageslicht, was dann auf die Augen trifft und dann auch auf die innere Uhr wirkt, das ist eben so ein ganz krasses Signal für den Körper, so hey, jetzt ist es aber Zeit, hier wach und fit zu sein. Und das kann dann auch eben Müdigkeit oder Erschöpfungssymptome dann einfach in dem Moment mal unterdrücken.
Hattest du Probleme mit dem Einschlafen?
Die ersten Nächte ja. Mhm. Da habe ich wirklich gebraucht, einerseits andere Umgebung, Adrenalin, aber andererseits war es auch wirklich, man hat dann da gelegen, es hat sich erstens bewegt, der Untergrund, und es ist halt immer weniger dunkel geworden. Und das ist halt, das brauchte wirklich eine Zeit, bis ich mich an diesen Standpunkt gewöhnt hatte. Und dann war es auch wirklich okay. Dann war das wie, das war mein Alltag. Ich hatte viel mehr Schwierigkeiten, von dem wieder runterzukommen. Mhm. Also, dass ich dann wirklich hier war, wieder eigentlich einen normalen Rhythmus hatte und dann mitten in der Nacht aufgewacht bin und gedacht habe, jetzt könnte ich arbeiten. Jetzt, also haben wir jetzt nicht eine Biostation.
Wie lange hat das gedauert, bis du da wieder so einen Schlaf am Stück hattest?
Also, dass ich wach geworden bin, war schon eine längere Zeit. Hätte ich schon 2 Wochen gesagt, dass ich immer wieder wach. Ich bin auch sofort wieder eingeschlafen, sowas nicht. Aber das hat wirklich länger gedauert, als ich gedacht hätte, dass ich wirklich dann wieder den normalen Rhythmus hatte.
Mhm. Christine, sag mal was zu diesem Übergang, weil du sagst ja immer, unser Schlaf ist flexibel und unser Körper kann sich auf solche Situationen gut einstellen. Trotzdem ja vielleicht wir in so einer Situation dann, wenn wir zurückkommen, wo es auch hell und dunkel gibt, eigentlich wieder die innere Uhr irgendwie besser einstellen können, sagt Ellen dann, das dauert lange, bis sie da wieder reinkommt. Woran liegt das?
Ich glaube, es gibt 2 Faktoren da. Das eine ist sicher was Biologisches, das ja der Rhythmus sich vielleicht doch ein bisschen verschoben hat, auch vielleicht gegenüber dem Schlaf verschoben hat. Das findet man tatsächlich auch in Studien, das ist wie so ein bisschen so eine Jetlag-Symptomatik. Also man schläft zu einem Zeitpunkt, wo die innere Uhr eigentlich noch gar nicht auf Schlaf gepolt ist. Oder man geht zum Zeitpunkt schlafen, wo die innere Uhr schon länger auf Schlaf gepolt ist. Oder so. Da gibt es eben diese Verschiebung von Verhaltensrhythmen und inneren biologischen Rhythmen. Das ist sicher was, das sollte sich relativ schnell wieder einpendeln, aber das kann man schon auch mal bis zu 1-2 Wochen merken. Und das andere sind wahrscheinlich so psychologische Faktoren. Also ich stelle mir das auch so vor, weiß nicht, ob das bei dir auch so war, das ist ja so ein eindrückliches Erlebnis auch gewesen, dass man da vielleicht auch sagt, ja, also vielleicht, ich finde es jetzt vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass ich dann nachts aufwache, weil es ist noch so ein bisschen, ich erhalte mir dieses Erlebnis noch so ein bisschen oder halte mir das noch so ein bisschen in Erinnerung dadurch, dass ich noch nicht wieder komplett in einem anderen Rhythmus bin. Oder wie du sagst, man erinnert sich dann und denkt, oh, jetzt muss ich aber Proben nehmen hier. ja, aber andererseits muss man auch sagen, wenn du sagst, du bist dann auch ganz schnell wieder eingeschlafen, dann ist das auch ja, vollkommen normal und dann kommt man, also man muss halt auch so ein bisschen wieder runterkommen vielleicht von diesem Hype, den man da vielleicht so hat.
Wie war das für euch so zusammen, als ihr auf dem Schiff wart? War der Schlaf für euch alle auch so ein Thema, wo ihr euch viel drüber unterhalten habt? Also wie hat man geschlafen? Schafft man das? Ich glaube, du hattest mir, wir haben vorab ja mal telefoniert, da hattest du mir, glaube ich, erzählt, dass ein paar deiner Kolleginnen und Kollegen so Alufolie ans Fenster geklebt hatten, damit es noch dunkler ist. Hattest du das Gefühl, das wird mehr Thema, als es normalerweise in deinem Leben irgendwie ist?
Also ich glaube, am Anfang ist es hauptsächlich so gewesen. Am Anfang hat uns auch, also es gibt immer einen Forschungsleiter, also der quasi dann den Plan macht und so weiter, der auch gesagt hat, ja, es ist viel zu tun, wir müssen viel arbeiten, aber bitte achtet darauf zu schlafen. Ihr seid danach auch nicht mehr fähig, wirklich zu interagieren und zu arbeiten. Ihr macht nur noch Fehler. Und das ist auch wirklich, man muss sich irgendwann anhalten zu schlafen, weil dann macht man nur noch Unsinn. Und das bringt doch nichts, dann sind die Proben auch hin. Und man muss ja auch, irgendwo hat man ja auch eine Verantwortung für andere, wenn man zum Beispiel auf eine Eisscholle geht und da können Eisbären sein. Und wenn man dann nicht wach ist und nicht richtig guckt, dann, man muss sich auf die anderen verlassen können, die dann da, weil es sind alle mit eingebunden, manche neben Proben, manche stehen auf dem Schiff und beobachten nach Eisbären, manche stehen auf dem Eis und stehen dort und beobachten und haben auch Waffen dabei, um im Notfall was tun zu können, um die Tiere abzuschrecken. Aber man muss halt sich darauf verlassen können und deswegen ist es wichtig, dass man das auch einhält. Das wurde uns auch am Anfang gesagt. Ja, viele, die halt komplette Dunkelheit schlafen wollen, die haben dann sowas wie Alufolie oder so mitgebracht, um halt das abkleben zu können in irgendeiner Form, damit es dunkler wird. Und einfach um ein paar Tricks zu haben, dass man besser schlafen kann. Aber das pendelt sich wirklich mit der Zeit ein und alle achten da auch auf die anderen, dass wenn man sieht, okay, der arbeitet jetzt wirklich gerade viel oder er sieht wirklich müde aus, dass man sagt, kann ich dir irgendwas abnehmen, dass du schlafen kannst? Weil das wirklich einfach eine Sache ist, man ist irgendwann nicht mehr arbeitsfähig.
Ja. Man trägt so ein bisschen füreinander Sorge, ja. Was so Schlafmangel mit einem macht, und das war nur eine Nacht, das haben Ilka und ich im letzten Jahr auch mal ausgetestet.
Oh ja, Schlafmangel.
Da haben wir eine Folge dazu gemacht, da haben wir eine Nacht nicht geschlafen und das war lustig. Am Morgen.
Ja, ich, genau, das wollte
so
ich.
Ganz wir selbst.
Ja, genau. Ich wollte dich nämlich auch fragen, Ellen, du hast eben so ein bisschen angedeutet, man macht dann nur noch Quatsch. Also hattest du so eine Phase, wo du gesagt hast, boah, irgendwie, ich habe es jetzt zu sehr ausgereizt, ich habe zu wenig geschlafen, jetzt bin ich so ein bisschen drüber?
Ja, man sagt ja schon mal, nach müde kommt dumm.
Ja.
Also es ist wirklich so, dass man dann merkt, okay, man arbeitet wirklich mit einfachen Mitteln. Ich hatte einmal, da waren sehr viele Biostationen hintereinander, danach habe ich mit buntem Tape gearbeitet, damit ich wusste, grün muss zu grün, rot muss zu rot und rot darf nicht zu blau. Ich habe einfach nur noch auf Farben geachtet und habe danach interagiert, weil man einfach versucht, sich das so einfach wie möglich zu machen, weil ich wirklich gemerkt habe, wie meine Gedanken immer woanders gelandet sind. Und ich wirklich da wusste, okay, ich muss hiernach definitiv schlafen. Weil ich wusste, mir fehlt die Energie, mir fehlt, es war einfach danach, ich konnte keinen klaren Gedanken mehr halten und ja, man ist eher kicherig und das bringt nichts.
Mich würde interessieren, haben manche deiner Kolleginnen und Kollegen auch Melatonin genommen und sich damit geholfen?
Kann ich nicht genau sagen, aber nicht, dass ich wüsste. Also ich habe davon nichts mitbekommen, wenn das so war. Aber soweit ich weiß, haben wir versucht, es generell selber hinzubekommen.
Christine, hätte das denn geholfen, Melatonin einzunehmen in der Zeit?
Also für diejenigen unserer Hörerinnen und Hörer, die unsere Melatonin-Folge noch nicht gehört haben, nochmal kurz, was ist Melatonin? Also Melatonin ist das Hormon der Dunkelheit. Das hört man schon am Namen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn es dauerhaft hell ist. Da wird nämlich dann Melatonin auch, die Melatonin-Ausschüttung unterdrückt. Melatonin ist ein Hormon, was den Körper auf den Schlaf vorbereitet. Also vielleicht so ein bisschen wie ja, das Kopfkissen-Schüttelhormon, könnte man da auch sagen. Und das macht müde. Aber eben konstante Helligkeit kann auch die Melatoninausschüttung unterdrücken oder kann eben so zu einer Verschiebung der Melatoninausschüttung gegenüber dem Schlaf-Wach-Rhythmus führen. Also eigentlich ja so eine Situation, die man auch erlebt, wenn man Jetlag hat. Und Melatonin, wenn man es einnimmt, wird natürlich vom Körper selbst produziert normalerweise, aber man kann es, wenn der Körper nicht ausreichend Melatonin zu einer gewissen Zeit produziert, dann kann man es eben auch einnehmen und damit dem Körper eigentlich wie von außen sagen, jetzt wird es Nacht und jetzt ist es Zeit, sich auf den Schlaf vorzubereiten. Und aus dieser Perspektive muss man sagen, theoretisch, wenn jetzt jemand Schlafprobleme hat in so einer Situation bei konstanter Helligkeit, dann würde die Einnahme von Melatonin durchaus Sinn machen. Also man kann das ausprobieren. Es gab nur eine Studie dazu und da muss man sagen, zu dem Zeitpunkt, wo die Forschenden, das war auch auf einer Forschungsstation, wo die dann Melatonin eingenommen haben, da hatten sie leider keine Schlafprobleme mehr. Und deshalb war das natürlich so ein bisschen schwierig, dann diese Effekte überhaupt zu untersuchen.
Ja.
Und ich habe auch keine weitere Studie gefunden, die das untersucht hätte. Aus einer theoretischen Perspektive könnte das Sinn machen.
Mhm.
Ich würde raten, das auszuprobieren, aber aus Studiensicht findet man da jetzt keine Unterstützung, aber eher aus dem Mangel an Studien, als dass jetzt da negative Ergebnisse da wären.
Ja, das heißt, du hast dich eigentlich nicht irgendwie darauf vorbereitet und gesagt, ich nehme jetzt Melatonin mit, sondern bei dir war es, ich nehme die Schlafmaske. Ich weiß nicht, hattest du vielleicht auch noch irgendwie Ohrschützer oder sowas dabei für den Lärm? Oder gegen den Lärm vielmehr?
Die hatte ich dabei, aber die habe ich tatsächlich fast gar nicht verwendet, weil man auch manchmal quasi angeklingelt wird. Man hat ein Telefon auf dem auf seiner Kajüte. Und wenn man halt dann sagt, so hier, ich kann jetzt noch mal ein paar Stunden schlafen, wir fahren jetzt irgendein Gerät runter, was erst unten auf dem Meeresgrund und auf verschiedenen Tiefen Wasser nimmt für einen, was wir dann nachher quasi filtrieren und was auch immer wir damit machen möchten, was gerade die Fragestellung ist. Und das dauert halt ein bisschen, dann kann man sagen, klingelt mich an, sobald das auf der und der Tiefe ist oder auf der und der Höhe, damit ich dann bereit bin, die Sachen zu machen, damit man dazwischen Schlaf bekommt. Und dann sind die Crew oder die gerade die Kräne bedienen, so lieb und rufen einen dann auf der Kajüte an. Mhm. Und dann kann man vorher ein bisschen schaffen. Und dann ist es ungut, wenn ich die Klingel nicht höre.
Ja, absolut. Christine, dieses Phasenschlafen, ich bleibe da immer noch so ein bisschen hängen, weil es gibt ja Leute, die machen das freiwillig, zum Beispiel Cristiano Ronaldo angeblich. Es gibt zumindest dieses Interview von seinem Schlafberater, der das sagt, dass Cristiano Ronaldo immer so Naps macht. Ist das eigentlich was, wenn man das jetzt so hört, das kann man so in den Alltag mitnehmen? Du würdest sicherlich sagen, nein, ne?
Ja, aus verschiedenen Gründen nein. Kann man wirklich einfach gar nicht empfehlen. In so einer speziellen Situation, das ist einfach eine Notwendigkeit. Und 4 Stunden, das ist ja auch schon was. Und ich meine, es gibt ja auch Situationen, in denen sichert das das Überleben. Also wenn man sagt, man macht irgendwie so einen Segelwettbewerb, so einen Segelturn mit, wo man alleine auf dem Schiff ist und einfach in 1,5 Stunden Rhythmen schläft. Auf Dauer ist es aber einfach schädlich. Das geht, kann aufs Immunsystem gehen, auf die Stimmung, man wird weniger leistungsfähig etc. Also das kann man wirklich nicht empfehlen.
Apropos Immunsystem, Ellen, warst du krank nach der Zeit? Man würde ja denken, das ist so ein wirklicher Stress. Und also ich werde auch nach langen, stressigen Arbeitsphasen, auch ohne dass der Schlaf sich in Phasen einstellt, öfter mal krank. Wie war das bei dir?
Also ich war nicht krank danach, aber ich hatte jetzt auch tatsächlich, als du gefragt hast, nicht das Gefühl, dass ich nach einer harten Arbeitsphase war, sondern man hat einfach das Gefühl, das ist einfach so ein Erlebnis, man will alles mitbekommen und man arbeitet halt zwischendrin. Ja, man arbeitet die meiste Zeit, aber man ist in einer Umgebung, die einfach so schön ist und das ist das zu sehen. Das ist einfach toll. Und deswegen, also ich hatte nicht das Gefühl danach, ja, man ist müde, man ist kaputt, man arbeitet viel, aber ich hatte nicht das Gefühl, erschöpft zu sein, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe gerade Dinge gesehen, die kriegt sonst niemand zu sehen. Und ich habe wirklich das genossen, da zu sein, auch wenn viel Arbeit dahinter steckt und dann auch noch viel Arbeit auf einen zukommt, weil die Proben sind dann erst da, sie müssen noch verarbeitet werden. Aber es ist einfach unglaublich schönes Gefühl, das gesehen zu haben.
Spricht ja eigentlich auch für einen guten Schlaf. Christine, vielleicht kannst du mal erklären, wenn sich der Schlaf so verteilt, ja, wir haben ja eigentlich bestimmte Schlafzyklen, wir durchlaufen leichten Schlaf, Rapid-Eye-Movement-Schlaf, Tiefschlaf. Und es gibt innerhalb einer Nacht, wenn wir jetzt mal annehmen, wir schlafen normal, ja schon auch im ersten Teil der Nacht einen gewissen Schwerpunkt auf Rapid Eye Movement Schlaf und im zweiten Teil der Nacht auf Tiefschlaf. Das hast du uns hier im Podcast über Schlafen schon häufig erzählt. Wie ist das, wenn die Nacht nicht so lang ist, wenn eigentlich alles aufgeteilt ist? Durchläuft man dann alle Stadien, so wie wir das normalerweise tun? Haben wir solche Schlafzyklen? Wie ist es dann?
Ja, wenn man sich jetzt so eine Situation vorstellt, wo man vielleicht irgendwie um 10, 11, 12 in der Nacht ins Bett geht und dann 4 Stunden schläft, dann ist natürlich in diesen ersten 4 Stunden auch erstmal alles ganz normal. Wenn man dann aufsteht und erst 4 Stunden später wieder ins Bett geht und dann eigentlich zu einer Zeit schläft, wo die innere Uhr auf Tag steht, dann verändert sich natürlich auch der Schlaf. Also es kann dann durchaus sein, man hat natürlich noch ein gewisses Schlafdefizit, man hat ja nicht ausreichend geschlafen, das spielt natürlich auch mit rein. Kann aber sein, dass es eben dem Körper zum Beispiel schwerer fällt, in den Tiefschlaf zu kommen. Mhm. Es gibt da auch eine Studie dazu, aber die Daten sind nicht so fundiert, dass man jetzt richtig gute Aussage treffen könnte. Aber die haben zum Beispiel gefunden, dass die Probandinnen und Probanden in so einer dauerhaft hellen Umgebung eher weniger Tiefschlaf hatten und der Schlaf auch häufiger unterbrochen war. Würde ich aber ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das ist einfach, ich meine, in so extremen Umgebungen, die Studien sind klein, es gibt wenige Studien, ja. Die Aussagekraft ist da einfach begrenzt.
Nochmal kurz zum Tiefschlaf. Klingt für mich fast ein bisschen kontraintuitiv, weil der Tiefschlaf wird ja auch gefördert dadurch, dass wir im Tageslicht sind. Und Ellen hatte ja vielleicht eher zu viel Tageslicht als zu wenig. Könnte man ja meinen, sie kommt dann leichter in den Tiefschlaf. Das funktioniert aber nicht.
Naja, konnten wir jetzt bei Ellen nicht messen.
Also hat man nächstes Mal fährst du mit, Christina.
Ja, genau.
Kannst du Elektroden kleben.
Ich war total dabei. Ja, also was man ja machen müsste, ist irgendwie, man müsste idealerweise noch bei der gleichen Person den Schlaf vorher untersuchen und dann möglichst in der gleichen Umgebung nochmal auf dem Forschungsschiff. Und der einzige Faktor, der sich ändert, der sollte das Tageslicht sein. Und das haben wir von Ellen schon gehört, das ist ja so eine krass andere Umgebung. Und dann es ist natürlich auch eine faszinierende Umgebung. Das ist da, also ja, das ist schwierig, da dann Aussagen zu treffen. Ich kenne dazu jetzt auch keine Studie, die das so gemacht hätte. Und ja, wenn man eine Aussage treffen wollte, dann müsste die Stichprobe wahrscheinlich ziemlich groß sein.
Okay, ja. Ellen, jetzt hast du gesagt, du gehst nochmal auf die Polarstern. Das heißt, du bereitest dich gerade eigentlich innerlich darauf vor, dass du wieder in diese Umgebung zurückkehrst und da auch nochmal schläfst. Machst du jetzt was anders als beim letzten Mal?
Ich packe anders. Nein,
Also inwiefern?
Ich weiß jetzt, dass ich vorher habe ich gedacht, ich brauche alles. Alles. Mein ganzes, ich brauche alles. Ich bin 8 Wochen da, ich brauche das alles. Nein, jetzt weiß man halt wirklich, wie es abläuft. Man hat eine bessere Vorstellung von der Routine, man hat eine bessere Vorstellung vom Arbeitsaufwand. Und ja, ich weiß jetzt auch, dass ich hauptsächlich halt wirklich, man bekommt ja von den Leuten schon die Unterstützung, die man braucht und auch man bekommt ja quasi einen Seebeutel mit, wo man vorher im Bekleidungslager ist und seinen FXR-Anzug, seinen Blaumann, alles mögliche, wasserfeste Schuhe, alles da ist.
FXR-Anzug? Das musst du kurz erklären, glaube ich.
Das ist quasi diesen schönen orangenen Anzug, diesen Überlebensanzug quasi, den man kennt, der, glaube ich, bis minus 30 ausgerichtet ist, bis einem ist warm. Ja. So, einem ist einfach warm. Ja. Und ja, der ist halt, um genügend geschützt zu sein. Und auch wenn man dann dass der die Wärme hält, wenn man zum Beispiel ins Wasser fallen würde in irgendeiner Form.
Ja.
Und ja, diese Sachen kriegt man ja schon gestellt und in denen arbeitet man ja hauptsächlich meistens. Es gibt eine Waschmaschine an Bord. Also ich weiß jetzt genauer, worauf ich mich einlasse quasi. Und ja, man kann jetzt einfach besser planen. Man kann auch sein eigenes Forschungsprogramm besser planen, weil man weiß, was ist der Aufwand, wo wollen wir hin, was genau können wir machen. Beim ersten Mal war es ja eher Blindflug.
Mhm. Und den Schlaf, da stellst du dich nicht anders drauf ein, weil es für dich einfach auch gut geklappt hat, höre ich da so ein bisschen raus.
Ich werde müde sein, ja. Aber das gehört irgendwie dazu und viel kann man auch nicht machen. Wenn jetzt halt, das ist so, jetzt sind die Wetterbedingungen so und jetzt können wir es nur jetzt machen, dann leidet leider der Schlaf dann ja. in dem Moment. Und ich werde versuchen, dann den Schlaf zu bekommen und nachzuholen, auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass man sich wirklich Schlaf nachholen kann, aber dass man sich dann den Schlaf nimmt und sagt, okay, jetzt ist es nicht wichtig, das können wir auch später machen, dass man dann sagt, okay, jetzt schlafe ich, weil sonst werden auch meine Proben nichts.
Stichwort Schlaf nachholen, Christine.
Ja, mein Einsatz.
Ich wollte gerade sagen, das kannst du doch einordnen hier.
Ja, also Schlaf nachholen kann man. Tatsächlich macht der Körper auch ganz von alleine. Also wenn wir eine Nacht haben, in der wir weniger schlafen, also kürzer schlafen oder sehr schlecht schlafen, dann wird der Schlaf in der nächsten Nacht einfach so ein bisschen intensiver. Also wir schlafen tiefer und der Tiefschlaf dauert dann manchmal auch länger. Und natürlich holen wir manchmal auch ein bisschen über die Zeit nach. Also kennt jeder, wenn man dann am Wochenende mal richtig ausschläft, weil es unter der Woche wieder anstrengend war. Mhm. Aber ein Stück weit macht der Körper das wirklich von ganz alleine, sodass wir eben nicht jede Minute 1:1 nachholen müssen. Ich sollte aber auch dazu sagen, im Idealfall schlafen wir natürlich regelmäßig ausreichend und müssen gar nicht nachholen.
Das hast du gut gesagt. Dein Soll erfüllt, Christine. Ein Stichwort, Ellen, hattest du gerade noch, da wollte ich noch mal einmal nachfragen, weil mich stört es ja total, in einer zu kalten Umgebung zu schlafen. Ich brauche da unbedingt irgendwie vielleicht dann eine Wärmflasche oder irgendwie noch die warme Merino-Unterwäsche, was auch immer es dann ist, wenn man mal zum Campen draußen ist, irgendwo auf einer Hütte ist, sonst irgendwas. Du hattest jetzt also ein Equipment für draußen, aber wie war das drin? War dir da warm genug?
Die haben da Heizung und Klimaanlagen.
Ah.
Also es ist tatsächlich, ich muss in meinem Zimmer nicht frieren oder unter 5 Decken liegen, damit mir warm wird, sondern man kann da wirklich pro Kajüte, man sollte sich mit seinem Kajütenpartner einig werden, aber wie die Temperatur sein sollte, aber sonst kann man sich wirklich darauf einstellen und sich so warm machen, wie man es gerne hat.
Das klingt gut. Das klingt nach, ich habe mir das Schiff vielleicht auch ein bisschen älter vorgestellt, ne? Ich habe mir das mal angeschaut und dachte, ah ja, okay, ich weiß nicht, wie komfortabel das so ist.
Es ist älter, aber es ist tatsächlich wirklich eins der besten, wenn nicht das beste Forschungsschiff und Eisbrecher für diese Region. Und da wurde wirklich an alles gedacht. Es ist jetzt nicht, dass ich im Luxushotel liegen würde, aber es ist alles Notwendige vorhanden, so dass es einem trotzdem gut geht, warm ist mhm. und für einen gesorgt ist. Man hat, die Grundbedürfnisse werden voll erfüllt und es ist auch die Crew, die sind immer für einen da und ohne die wäre das auch gar nicht möglich.
Hast du in Sachen Schlaf irgendeine Strategie mitgebracht, die du dir beibehalten hast?
Ach, ich glaube, ich habe nach der Fahrt im Hotel noch nie so gut geschlafen. Mhm. Das kann ich mir mitnehmen, dass ich danach sehr viel Schlaf nachgeholt habe. Aber sonst für mich habe ich auch, dass ich jetzt teilweise noch mit einer Schlafmaske schlafe. Mhm. Und weil ich einfach dieses Gefühl von Dunkelheit dann noch mehr hatte, weil ich vorher, glaube ich, so viel Licht hatte, dass ich jetzt das Gefühl habe, noch empfindlicher darauf zu sein, mhm. wenn ich irgendwo einen Lichtschein sehe, wenn ich schlafe. Und deswegen habe ich teilweise, dass ich im Sommer jetzt teilweise noch, obwohl ich es sehr dunkel machen kann, immer noch mit einer Schlafmaske schlafe.
Ellen, was nimmst du mit heute?
Auf jeden Fall, dass man Schlaf nachholen kann. Das ist etwas sehr Wichtiges für mich und das werde ich auf jeden Fall für die nächsten Expeditionen mitnehmen, dass ich mir da was nachhole.
Christine?
Ich nehme mit, dass das eine wahnsinnig faszinierende Umgebung sein muss und ich hätte tatsächlich auch mal Lust, dahin zu fahren. Und ja, dass ich da dann auch so einen Schlafrhythmus, 4 Stunden schlafen, 4 Stunden wach, 4 Stunden schlafen einstellen kann, ohne dass man große Defizite oder Einschränkungen hat oder das Gefühl hat, man bekommt zu wenig Schlaf.
Ich nehme mit, ich glaube, wir können überall schlafen, wenn wir es uns einfach gut einrichten. Und in dem Sinne, euch auch guten Schlaf.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.